Ich würde so sagen, der digitale Euro ist zwei Dinge. Das eine ist, es ist einfach erstmal eine digitale Form von Geld, Bargeld. Also das muss man sich so vorstellen. Ich habe halt keinen Schein mehr, sondern eigentlich einen Datensatz, zum Beispiel auf meinem Handy, mit dem ich wie Bargeld bezahlen kann. Ich muss nicht unbedingt, ich brauche irgendwie so eine Art Portemonnaie, was wir dann eine Wallet nennen. Muss vielleicht nicht, das steht noch nicht fest, aber überhaupt ein Konto haben. Aber ich habe eine digitale Form von sag ich mal, Scheinen und Münzen. Und das andere ist, dass es auch ein Verfahren ist.
Lyndong Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndong und Hossenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndong Podcasts, in dem wir uns regelmäßig mit Entwicklungen und Trends im Bereich Digital und IT beschäftigen. Wir sind heute in der Bankenmetropole Frankfurt und wenn wir auch hier sind, wenig überraschend, haben wir heute ein Thema im Gepäck, das vor allem in der Bankenwelt stark diskutiert wird, der digitale Euro. Um euch kurz abzuholen, eine kurze Einleitung, worüber wir heute hier sprechen in dem Podcast. Die EZB arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer digitalen Variante der Euro-Währung mit dem Ziel, den Zahlungsverkehr in Europa zu modernisieren, mit einer zentralen Motivation, die dahinter steckt, eine europäische souveräne Lösung für den Zahlungsverkehr aufzubauen und Europa in diesem Bereich unabhängig von Zahlungssystemen, vor allem aus den USA, aber auch zunehmend aus China zu machen. Gerade in den aktuellen Zeiten aus meiner Sicht ein sehr relevantes Thema, über das wir heute sprechen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem digitalen Euro? Wie ist der Stand? Welche Chancen bietet er? Wo liegen die Risiken? Wer profitiert? Wie kann eine Umsetzung, also die Einführung konkret aussehen? Darüber spreche ich heute mit Hubertus von Posa und Mario Lang von der Management- und IT-Beratung PPI. Und beide beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit Themen rund um den Zahlungsverkehr und auch mit dem digitalen Euro. Von daher freue ich mich sehr, dass wir heute hier bei euch in Frankfurt zu Gast sind. Erstmal dann hallo Mario, hallo Hubertus. Stellt euch doch bitte einmal kurz vor und gerne auch die PPI. Wer mag beginnen? Hubertus?
Gut, dann Mario, fange ich an. Erstmal vielen Dank für die Einladung und wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch. Ich bin Hubertus von Posa, ich bin 60 Jahre alt, bin bei der PPI verantwortlich im Bereich Zahlungsverkehr für einmal unsere ganze Kundenseite, also das heißt den Vertrieb oder auch die Kundenbetreuung, aber eben auch für unsere ganzen Projekte, sowohl was die Beratung angeht, aber auch die Implementierung von Software. Genau, vielleicht ganz kurz ein bisschen zur PPI, ein paar Sätze. Wir sind ein großes mittelständisches Haus, das sich auf die Finanzdienstleistungsindustrie spezialisiert hat. Und wir haben im Wesentlichen zwei, sag ich mal, Geschäftsfelder. Das eine ist die Beratung eben, dass wir Banken und Versicherungen in allen möglichen Themen beraten. Und wir haben auf der anderen Seite auch Softwareprodukte, ausschließlich im Zahlungsverkehr. Also deswegen fühlen wir uns auch besonders berufen, aus den beiden Gründen zu dem Thema was beizutragen. Und Zahlungsverkehr ist das größte Thema der Firma, also sowohl auf der Beratungsseite als auch mit den Softwareprodukten zusammen, macht ungefähr die Hälfte unseres Umsatzes aus und ist auch das Thema, was wir in Gesamteuropa anbieten. Ich glaube, für jetzt reicht das so vielleicht eine Zahl. Wir haben knapp 1000 Mitarbeiter oder bewegen uns jetzt so auf 1000 Mitarbeiter zu und kommen aus Deutschland, haben aber inzwischen auch Niederlassungen oder Tochtergesellschaften in der Schweiz, in Italien und in Frankreich und bedienen aber auch Märkte wie Benelux oder die Nordics.
Okay, alles klar. Vielen Dank. Vielleicht nochmal eine einzige Nachfrage, bevor ich zu meinem Namensvetter übergehe. Vielleicht nochmal für alle, die noch nicht so aus den Tiefen des Bankensektors kommen. Kannst du vielleicht nochmal das Thema Zahlungsverkehr nochmal einordnen? Also, wo beginnt dieser Prozess und wer ist daran eigentlich alles so beteiligt? Ich glaube, wir kennen alle so diese Visa, Mastercard, Überweisungen, ist das so der richtige Weg und wenn nein, was darüber hinaus fällt noch in den Bereich Zahlungsverkehr rein? Also, dass wir da einfach nochmal die Definition haben.
Es gibt zwei Welten im Zahlungsverkehr. Die eine hast du angesprochen, das ist, sag mal, alles, wenn es darum geht, mit Karten zu bezahlen oder im E-Commerce, also im Internet. Da stecken in der Regel entweder spezialisierte Bezahlverfahren dahinter wie PayPal, aber vor allen Dingen natürlich auch Kartenzahlungen, wo dann die US-amerikanischen Schemes eine große Rolle spielen. Aber es gibt auch in Deutschland die Girocard. Also ich sag mal, das ist so eine Welt. Die andere Welt, die nennen wir dann den kontobasierten Zahlungsverkehr. Das ist das, was du wahrscheinlich auch kennst über Massenüberweisung im Online-Banking. Dein Gehalt wird überweisen. Das ist so die andere Welt. Die haben, sag mal, ein paar Verbindungspunkte, wenn zum Beispiel deine Kreditkartenabrechnung per Lastschrift von deinem Konto eingezogen wird. Also da gibt es schon ein paar Überschneidungen, aber grundsätzlich sind sie relativ disjunkt und unterschiedlich. Und wir jetzt als PPI, wir bedienen beide Felder, also gerade in der Beratung, also beraten Kunden auf wir nennen das dann Retail Payments, Retail einfach, weil das so Handel spielt viele Runde, Verbraucher spielen eine große Runde. Also da machen wir auf beiden Seiten sehr viel. Softwareprodukte, muss man sagen, haben wir nur im kontobasierten Zahlungsverkehr.
Okay.
Also das heißt, da sind wir nur bei Banken im Einsatz, nicht bei Anbietern wie Visa oder Mastercard oder sowas, sondern das machen wir nur im kontobasierten Zahlungsverkehr.
Okay, dann vielen Dank für die Einordnung und Mario.
Ja, erstmal auch von mir vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Mario Lang, ich bin Partner bei der PPI AG und verantworte bei uns den Bereich Retail Payments mit einem Fokus auf das Thema Issuing. Das heißt, ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen darum, dass wir Kunden unterstützen, ihre Kunden wiederum, also Privatpersonen, zu befähigen, zu zahlen. Das ganz einfach ausgedrückt. Ich bin jetzt seit nunmehr 15 Jahren im Zahlungsverkehr unterwegs und seit 3 Jahren bei der PPI AG.
Okay, sehr schön. Dann vielen Dank. Dann lass uns mal reinstarten. Hubertus, du hast ja gerade schon so schön den Zahlungsverkehr beschrieben. Was ist eigentlich der digitale Euro, worüber wir ja heute sprechen wollen? Also worum geht es da eigentlich?
Ein Stück hast du ja, ein paar Sachen hast du schon erwähnt. Ich würde so sagen, der digitale Euro ist zwei Dinge. Das eine ist einfach erstmal eine digitale Form von Geld, Bargeld. Also das muss man sich so vorstellen. Ich habe halt keinen Schein mehr, sondern eigentlich einen Datensatz, zum Beispiel auf meinem Handy, mit dem ich wie Bargeld bezahlen kann. Ich brauche irgendwie so eine Art Portemonnaie, was wir dann eine Wallet nennen, muss vielleicht nicht, das steht noch nicht fest, aber überhaupt ein Konto haben, aber ich habe eine digitale Form von sag ich mal, Scheinen und Münzen. Und das andere ist, dass es auch ein Verfahren ist. Also es ist nicht nur so, dass, oder andersrum gesagt, die EZB wird zum Beispiel auch Verfahrensregeln definieren, die wird eine gewisse Infrastruktur gehen, also Verfahren, damit meinen wir, es gibt, kennst du wahrscheinlich, die Überweisung ist ein Verfahren, da gibt es eine Regelung, da gibt es Lastschriften, es gibt Kartenzahlungen so und diese haben Regeln. Das ist der digitale Euro auch. Also da werden in sogenannten Regelbüchern, Rulebooks auf Englisch, eben auch Prozesse beschrieben, wie das Ganze ablaufen muss. Und das ist es, das ist eigentlich der digitale Euro. Es ist eine Digitalisierung von Geldscheinen und Münzen.
Und was soll der digitale Euro ersetzen oder soll der etwas quasi oder soll der im Grunde neben den aktuellen Zahlungsverfahren herlaufen oder soll der eher etwas ersetzen? Wir haben ja vorhin auch schon über Souveränität gesprochen.
Also er soll so die Aussage, er soll neben den anderen laufen, er soll das ergänzen. Ein ganz wesentlicher Treiber ist, du hast es erwähnt, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, ist wirklich ein europäisches Verfahren einzuführen. Das sind die Stichworte, die dort genannt werden, sind europäische Souveränität und eine europäische Unabhängigkeit. Also gerade in dem Bereich, den Mario verantwortet, also im Retail-Payment, gibt es eine relativ hohe Abhängigkeit von nicht-europäischen Anbietern, wie zum Beispiel Visa, Mastercard, Amex, aber auch zum Beispiel chinesischen oder asiatischen Anbietern. Aus meiner Sicht ist das zentrale Ziel des digitalen Euro so. Daneben gibt es noch weitere Ziele, die vielleicht für Deutschland nicht so relevant sind, also unter dem Stichwort Inklusion. Es gibt schon immer noch in einigen europäischen Ländern einen relativ hohen Anteil von Bürgerinnen und Bürgern, die kein Bankkonto haben, also die gewisse Schwierigkeiten haben, am bargeldlosen Zahlungsverkehr, also am Schein- oder münzlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen, der natürlich in einer Zeit, wo Einkaufen im Internet, wir nennen es E-Commerce, immer wichtiger wird, denen eben auch eine Basis zu bieten, daran teilzunehmen. Und das zweite ist, oder das dritte Ziel ist, ich sag mal, ja, Wettbewerb zu schaffen, Innovationen zu ermöglichen. Also weil man dann ja möglicherweise auf dem digitalen Euro selbst noch Zusatzdienste anbieten kann. Und das würde ich sagen, sind die drei zentralen Gründe, warum man das macht.
Du hast Du hast vorhin das Stichwort Wallet genannt, das heißt, es wird im Grunde eigentlich eine Online-Version geben, wo man entsprechend so vielleicht so ähnlich wie PayPal, so stelle ich mir das dann mal in der Aufbaustufe vor, wo man auch sein Guthaben auch aufladen kann. Und dann gibt es so eine Art Offline-Funktion für jene, die sagen, die möchten jetzt quasi jetzt nicht online, ne? Ja. Bezahlen, da gibt es ja auch nochmal, kommen wir auch nochmal drauf, auch sicherlich auch kritische Stimmen, die dem digitalen Euro auch kritisch gegenüberstellen. Aber kann man sich dann auch entsprechend auch dann so vorstellen, zumindest für die Online-Funktion, dass es auch so was Ähnliches ist wie wir heute es mit einer PayPal kennen?
Also du wirst eine Wallet haben, das kann übrigens auch deine Bank-App sein, das kann eine EZB reine digitale Euro sein, das kann in PayPal, das wissen wir noch nicht, aber sagen wir mal, denkbar wäre das, die du eben auf deinem Handy hast und dann wie mit einem Portemonnaie, sozusagen digitalen Portemonnaie bezahlst. Genauso muss man sich das vorstellen.
Die ist entsprechend dann aufgeladen mit...
Ja, so genau. Und wie hebe ich jetzt sozusagen Geld ab, wie fülle ich es auf? Das kommt dann über dein Bankkonto. Da ist auch im Moment der Diskussionsstand, auch Haltelimits einzuführen. Warum das so ist, können wir nachher auch nochmal, aber dass man zum Beispiel, also im Moment spricht man über 3.000 Euro, also dass jede Bürgerin und jeder Bürger nicht mehr als 3.000 Euro in digitalen Euro halten kann. Das kann auf verschiedenen Konten sein. Aber sozusagen, das lädt man dann immer über das eigene Konto auf. So. Was vielleicht noch wichtig ist, heute reden wir vor allen Dingen, denke ich mal, über den sogenannten Retail-digitalen Euro. Ja. Das heißt also für Verbraucher, für Bürger, für Unternehmen. Es gibt aber im Moment auch noch einen anderen, der ist eigentlich auch schon weiter. Das ist der sogenannte Wholesale-digitale Euro. Ich erwähne den nochmal, weil da kommt so ein Aspekt ins Spiel, wo noch ein bisschen offen ist, wird der Retail-digitale Euro da weiterbringen. Also wir leben in einer zunehmend vernetzten digitalen Welt, automatisiert. Es gibt künstliche Intelligenz, es gibt Kryptografie, es gibt Blockchain-Technologie. Und da ist schon das Ziel, zunehmend das so zu automatisieren, dass sozusagen das selbstständig abgewickelt wird. Und das spielt zum Beispiel im Wertpapiergeschäft eine sehr große Rolle. Also da werden täglich über die Zentralbanken Wertpapiere, sag ich mal, von links nach rechts gebucht, hinter denen Transaktionen stehen, aber dass man eben jetzt auch die Geldseite, also das Bezahlen von Wertpapiergeschäften in Geld, dass man die eben auch sozusagen weiter digitalisiert und automatisiert, und dafür würde es dann den Wholesale digitalen Euro geben, der dann aber nur zwischen Banken gehandelt wird, und diese Projekte sind auch schon sehr weit.
Mario, wo stehen wir denn aktuell bei dem digitalen Euro? Also man kann ja viel lesen. Vielleicht kannst du mal einordnen, wie gerade aktuell der Stand der Konzeption und Umsetzungsvorbereitung ist.
Ja, also wir sind aus meiner Sicht noch in einer Vorphase. Wir können es auch ein bisschen genauer definieren und zeitlich einordnen. Es ist so, dass die EZB 2021 eine Untersuchungsphase gestartet hat, die über 2 Jahre gelaufen ist. Das Ergebnis von dieser Untersuchungsphase war der Entwurf für ein Regelbuch, Scheme Rulebook genannt. Und nach dieser Untersuchungsphase wurde Ende 2023 entschieden, wir gehen in eine Vorbereitungsphase, also Vorbereitung einer Umsetzung. Und die Phase, die läuft jetzt gerade noch. Was ist der Fokus von dieser Phase jetzt? Zum einen geht es darum, diesen Entwurf für das Scheme Rulebook zu vervollständigen, zu finalisieren, zu konkretisieren. Und darüber hinaus wurden auch Ausschreibungen gestartet, um zentrale Systeme für die zentralen Komponenten, die von der EZB mit Dienstleistern aufgebaut werden, durchzuführen. Die Ausschreibungen laufen auch noch. Diese Phase läuft noch bis Oktober 2025, also wird jetzt dann gegen Ende des dritten Quartals abgeschlossen werden, und dann wird auch darüber entschieden, wie weiter vorgegangen wird im Projekt. Mein Bild, also mein persönliches Bild, ist, dass es noch nicht direkt in eine Umsetzung geht. Vielleicht heißt es dann schon Umsetzungsphase, aber es wird mit Sicherheit noch eine Phase geben, die dazu dient, das Ganze nochmal weiter zu konkretisieren, vielleicht auch nochmal Anpassungen an den bisherigen Anforderungen durchzuführen und danach in eine Umsetzung zu starten.
Beschluss heißt im Grunde, alle EU-Mitgliedstaaten müssen dem Entwurf auch zustimmen und gehen dann quasi dann auch in die und bringen auch ihre Anpassungswünsche, Änderungswünsche, Sichtweisen dann auch in die Gesetzgebung ein.
Die EZB wird ja als Herausgeber des digitalen Euros fungieren und dementsprechend auch die Regeln festlegen, aber damit die Regeln auch mit zu den ganzen anderen oder kompatibel sind zu dem, was die ganzen anderen Akteure hier auf dem Markt schon machen und auch zukünftig machen werden, gibt es sogenannte Rule Development Groups. wo verschiedene Stakeholder mit einbezogen werden. Aber Herausgeber dieser Regeln bleibt letztlich die EZB. Was darüber hinaus benötigt wird, ist natürlich ein Gesetz, das den digitalen Euro als gesetzliches Zahlungsmittel auch letztlich definiert. Und dafür liegt gerade ein Gesetzesentwurf vor. Der wurde durch die EU-Kommission erstellt und muss eben auch noch ins EU-Parlament. Da werden auch die verschiedenen Räte, die es hier gibt, mit einbezogen. Und dieses Gesetz ist aber noch nicht durch und nicht finalisiert. Genau. Und es wird auch aus meiner Sicht frühestens 2026 passieren.
Weil am Ende ist ja der digitale Euro ja nichts anderes als die Euro-Währung. Und im Grunde ja jedes Euro-Land wird ja dann auch den digitalen Euro ja auch nutzen müssen.
Genau. Also das ist dann eine europäische Gesetzgebung und dann gilt das in den, also Minimum in den Euro-Staaten, die wir heute schon haben. Genau, und wie Mario gesagt hat, das Gesetzgebungsverfahren läuft ganz normal in dem sogenannten Trilog. Also am Ende müssen Kommission, Parlament und der Rat zustimmen und dann definieren, ab wann es in Kraft tritt.
Wir haben jetzt schon erstmal über denke mal zwei wichtige Akteure gesprochen, die beim digitalen Euro da dabei sind. Also einmal die EZB als Masterakteur, ne? Also auch als die im konzeptionellen Lead auch sitzen, und dann im Bereich Retail, über die wir heute sprechen, auch die Endkunden. Wer ist denn noch eigentlich wen betrifft der digitale Euro darüber hinaus? Ich vermute mal auch Banken sicherlich. Ja. Aber kannst du da nochmal Einblick geben, für wen ist es im Grunde relevant, nochmal, also wenn es auch um die Umsetzung geht?
Ja, also letztlich ist es eine große Umsetzung, von der einige Akteure betroffen sein werden, logischerweise, weil einfach auch Zahlungsverfahren viele Akteure betreffen. Wie gesagt, wir haben einmal diese zentralen Akteure, wie die Europäische Zentralbank, wie die gesetzgebenden Institutionen, die dann letztlich auch für die Herausgabe des digitalen Euro verantwortlich sind. Auf der anderen Seite haben wir dezentrale Akteure, die unter anderem zum Beispiel für die Verteilung des digitalen Euro benötigt werden.
Das sind zum Beispiel?
Dazu gehören zum Beispiel Geschäftsbanken, so wie wir es heute kennen. Also ich als Kunde brauche eine Bank, um eben die Zahlungsmittel entsprechend nutzen zu können, zumindest die digitalen Zahlungsmittel. Und darüber hinaus haben wir natürlich noch weitere Akteure, die es am Ende ermöglichen, dass Händler und Privatkunden überhaupt in die Lage versetzt werden, Zahlungen durchzuführen. Da gibt es ja immer noch Unternehmen, die zwischendrin stehen und Services anbieten, um das alles bereitzustellen. Das heißt, es gibt Finanzdienstleister wie Acquirer, die zwischendrin stehen, und natürlich auch unsere letztlich Kunden auf Händler- und auf Privatkundenseite. Das sind so die zentralen Akteure. Vom Wording her unterscheidet sich das beim digitalen Euro ein bisschen. Es wird ganz oft bei den Finanzdienstleistern von Intermediären gesprochen. Und die Definitionen sind da auch so, dass da sowohl Banken wie auch Finanzdienstleister reinfallen können.
Kann sich dadurch eigentlich etwas an der, oder hat irgendjemand von diesen Akteuren, also läuft eher, ich will nicht sagen Gefahr, aber ist es abzusehen, dass sich an der Rolle von einigen von den genannten Akteuren etwas Wesentliches verändert? Also sicherlich bei den Privatpersonen, die haben natürlich jetzt eine andere Experience beim Bezahlen, wenn wir auch dann auch über die Wallet sprechen, weil man wird dann auch zwingen, dass das Handy auch benötigen. Ne? Bei der EZB ist es, glaube ich, auch klar, aber wenn wir jetzt mal über Banken sprechen, wenn wir über die Intermediäre sprechen, bleibt im Grunde, war so ganz global gesprochen, alles beim Alten, und es ändert sich nur die Technologie. Oder ändert sich im Grunde auch etwas in der...
Ja, also es ist schon so, dass sich hierdurch etwas ändern kann. Das hängt auch ganz stark davon ab, wie sich die einzelnen Akteure verhalten, wie sie auch den digitalen Euro umsetzen. Die heutige Konzeption oder Konstellation sieht zum Beispiel vor, dass gerade im Bereich Wallets deutlich mehr Freiheit entstehen wird. Also es ist so, dass zukünftig eigentlich jeder Finanzdienstleister eine eigene Wallet anbieten kann, einen digitalen Euro integrieren kann, und es auch möglich sein muss, dass die einzelne Geschäftsbank, also im Bereich der digitalen Euro genannte Liquiditätsintermediär, die Anbindung an diese Wallet ermöglicht. Das heißt, da entstehen ganz neue Freiheiten für Dritte, um sich an dem Markt zu beteiligen. Für Banken ist es umso wichtiger, sich da direkt von Beginn an stark zu positionieren und die Kunden an die eigene Wallet und ans eigene Konto zu binden.
Ja, okay. Technische Umsetzung, wir kommen nachher nochmal auf die Bank zu sprechen, aber mich würde mal interessieren von euch beiden oder von dir, Mario, wie ist aktuell eigentlich der Stand, dass der digitale Euro eigentlich technologisch aufgebaut werden soll? Also was ist da eigentlich jetzt, wie ist eigentlich die Konzeption von der EZB? Vielleicht kannst du dazu mal was
sagen. Ja, ich würde mal kurz ganz oben anfangen. Also wir sind uns ja im Bereich digitale Währungen, und im Bereich digitale Währung muss man unterscheiden zwischen dem, was wir jetzt unter Kryptowährungen kennen, Bitcoin und Co., und dem, was wir unter CBDC verstehen, also zentralbankgesteuerte Währungen. Ja. Der digitale Euro ist eine zentralbankgesteuerte Währung, unterscheidet sich auch technologisch von dem, was wir in der Regel bei Kryptowährungen sehen. Also er wird nicht im Sinne einer Blockchain funktionieren. Also es wird kein digitale zentrale Datenbank geben, sondern es wird zentrale Systeme geben, die durch die EZB aufgebaut werden, die auch Daten halten und darüber hinaus dezentrale Systeme, die eben bei Geschäftsbanken, Finanzdienstleistern aufgebaut werden. Um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, Beispiele für zentrale Systeme, die letztlich das heutige Eurosystem erweitern, wird sein eine digitale Euro-Service-Plattform mit verschiedenen Komponenten, wo zum Beispiel eine Betrugsprävention dazu gehört, wo aber auch ein Lookup-Server dazu gehört, der es ermöglicht, dass am Ende die Account-Nummern, die für den digitalen Euro für einzelne Personen erstellt werden, mit einem jeweiligen Alias verknüpft werden können. Was aber auch zum Beispiel ein Thema ist, das zentral aufgebaut werden wird, ist eine Wallet, eine Applikation der EZB, die Endkunden zukünftig nutzen können und parallel aber auch ein SDK, ein Service Development Kit, das es ermöglicht, dass Banken den digitalen Euro selbst in die eigene Wallet integrieren. Das sind zum Beispiel dafür.
Okay. Und dafür ist dann entsprechend die EZB federführend für den Aufbau und auch für den Betrieb dieser zentralen Plattform.
Die EZB ist hier federführend und hat auch die Ausschreibung hierfür initiiert und durchgeführt. Und ja, mit welchen Anbietern sie das letztlich machen, wird sich dann zeigen, aber die EZB wird hier der Owner sein.
Okay, verstanden. Mal kurz eine andere Zwischenfrage, bevor wir hier irgendwie Gefahr laufen, zu technisch zu werden. Es gibt ja quasi, wenn man sich mal bei Google, einige Google noch, heute auch im Vorgespräch, mal bei Google mal den digitalen Euro eingibt, findet man auch relativ viel kontroverse Diskussionen oder auch Kritikpunkte, sowohl von Politik, Wirtschaft, auch von Bürgerinnen, die entsprechend auch Sorge haben, dass auch durch den digitalen Euro ihre eigene Souveränität gefährdet ist. Ich will jetzt gar nicht so tief in die ganzen Themen da einsteigen, aber nur mal vielleicht aus deiner Sicht, Johannes, wie blickst du auf diese Bedenken? Sind sie teilweise berechtigt? Sind sie komplett unberechtigt? Ist da auch noch einiges von der Politik und von der Gesetzgebung auch zu tun, um auch den Menschen das Vertrauen zu geben? Weil aktuell hört man ja auch relativ wenig in der Öffentlichkeit. Wer sich damit nicht beschäftigt, der weiß auch davon noch nicht so viel. Aber wie ist da so dein Blick, wenn du so auf diese Themen da schaust?
Vielleicht, um zu starten, weil du es angesprochen hast, also es gibt die These, wir hatten ja Europawahlen letztes Jahr, dass da das Thema nicht groß gepusht wurde, weil man bestimmten Stimmen, da komme ich gleich zu, nicht zu viel Raum geben wollte. Wenn ich auf die Kritik oder die Bedenken gucke, würde ich unterscheiden. Also es gibt im Wesentlichen, wie Mario ja auch schon gesagt hat, vier Gruppen. Es gibt einmal die Bürgerinnen und Bürger, ne, oder die Verbraucher. Es gibt die Unternehmen, im Wesentlichen der Handel, ne, weil bei dem wird bezahlt. Es gibt die Banken oder die Intermediäre und dann gibt es noch die Politik. Ich glaube, die ersten beiden, also Verbraucher und Handel, da gibt es relativ wenig Kritik. Da gibt es eher klare Anforderungen, dass man sagt, die aber im Moment erfüllt zu sein scheinen. Das ist bei den Verbrauchern einfach natürlich, dass es nichts kostet. Also die Verbraucher nichts kostet wie Bargeld, das außer, dass man, wenn man am Fremdautomaten abhebt, dass man da eine Gebühr zahlt, aber das grundsätzlich ja umsonst zur Verfügung gestellt wird und dass Vertraulichkeit, Datenschutz gewährleistet sind und dass die Handhabbarkeit relativ einfach ist. So. Der Handel, also würde ich sagen, so richtig fundamentale Kritik gibt es da nicht, wenn man jetzt mal nimmt, was die Verbraucherverbände sagen. So, wenn man auf den Handel guckt, würde ich auch sagen, gibt es keine Kritik im Sinne, da gibt es irgendwelche No-Gos. Ich glaube, der Handel verspricht sich auch ein bisschen, dass gerade auf der Gebührenseite, also die zahlen ja für die Nutzung der Verfahren, dass es ihnen Vorteil bringt, dass der digitale Euro da günstiger ist als bestehende Verfahren. Und das ist das, was am Ende für den Handel verständlicherweise auch entscheidend ist. Das ist eine Anforderung, die haben, davon gehen sie im Moment aus und dann klar auch, dass das relativ einfach zu handhaben ist, nicht so viel Kosten bei der Implementierung auf dem Handel liegen, dann glaube ich, so mein Eindruck, sind die aber auch fein. So. Bei den Banken gibt es schon Kritik, also es gibt eine Offenheit gegenüber dem oder eine grundsätzlich konstruktive Herangehensweise, aber es gibt so, also fangen wir mal an, also ich will auch nicht in die Details, aber ordnungspolitische Bedenken, die Europäische Zentralbank greift sozusagen als öffentliche Hand selbst in den Markt ein. Es gibt Kritik wie, Was bedeutet das? Die Banken leben ja auch vom Einlagengeschäft. Also du zahlst irgendwas ein, also am Tagesgeldkonto oder sowas. So was, wenn es jetzt dieses Haltelimit von 3.000 Euro gibt, wie wird das verzinst? Wird das nicht verzinst? Was heißt das für mich? Schadet das meinem Einlagengeschäft als Bank? Mhm. Das sind so Kritikpunkte. Es sind Kritikpunkte, dass die Kosten der Einführung nicht allein auf den Intermediären liegen dürfen, sondern eben fair geteilt werden müssen. Und dann auch nochmal bedenken, das wird schon ein riesiges Projekt. Also das muss man sagen. So und
also wenn man sich auch mal anschaut, also was im Grunde mal so, wenn man so in der Bankenlandschaft sind, also was so in der Vergangenheit so große IT-Modernisierungsprogramme gekostet haben, dann kann man sich schon vorstellen, dass es schon einige hundert Millionen, wahrscheinlich wenn nicht sogar in die Milliarden auch gehen wird. Also als Gesamtprogramm. Ne?
Das ist schon Und da ist dann eben die Kritik, verschlingt das das nicht so viel Ressourcen, dass dann wiederum das, was man eigentlich erreichen will, nämlich die europäische Souveränität zu stärken, wieder konterkariert wird, weil alle sich nur noch darauf konzentrieren, keine anderen, sag ich mal, Projekte mehr machen können und damit den etablierten Verfahren so einen gewissen Vorteil geben, weil die können sich dann darauf konzentrieren, ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Gibt noch ein paar andere, aber ich sag mal, das sind so ein paar Highlights bei der Kritik.
Ja, Politik. Wir wollen jetzt ja auch nicht in die Verschwörungsthemen hier eintauchen.
Genau, und Politik, das ist ein guter Überleitung. Da gibt's einmal die, und da sind wir dann schon bei Dingen, die einfach nicht richtig sind, ja, aber die trotzdem immer wieder kolportiert werden. Also dass der digitale Euro zum gläsernen Bürger führen würde, ausspähen durch den Staat. Also das ist einmal so eine Kritik. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der ordnungspolitisch auch Bedenken hat. Aber summa summarum hätte ich jetzt gesagt, dürfte das eine Mehrheit haben in der Politik. Ja. Es gibt ja auch zudem, passt ganz gut im aktuellen Koalitionsvertrag. Also wir sitzen heute an dem Tag zusammen, wo das auch die SPD sozusagen Mitglieder zu dem zugestimmt haben. Also jetzt ist klar.
30. April, genau.
30. April. Jetzt ist klar, dass es diese Koalition geben wird. Dafür gibt es einen Koalitionsvertrag. Da gibt es auch nochmal ein klares Bekenntnis zum Bargeld. Also insofern denke ich, wird sich zumindest dann die deutsche Politik da auch positiv zu stellen.
Ich denke, das mit dem gläsernen Bürger, ich denke, jeder, der sich in irgendeiner Form im Internet bewegt, hat das Thema gläserner Bürger sowieso schon. Also ich glaube, da wird das ist eigentlich jetzt.
Ja, genau.
Da würde ich dem jetzt auch nicht so viel Raum hier geben wollen. Aber lass uns vielleicht nochmal über den über das ganze Thema Datenschutz, auch Sicherheit auch der Daten, wie dann auch entsprechend auch übermittelt werden, mal sprechen, ist ja auch durchaus hier in Europa immer ein sensibles Thema, oder zumindest in Deutschland ein sensibles Thema, ja. Man sorgt sich ja, also man nutzt zwar viel WhatsApp und geht ins Internet, ja, und macht hier ganz viel mit Digital Commerce, ne, aber wenn es irgendwie dann darum geht, dass man irgendwie seine persönlichen Daten eventuell teilen könnte, ja, über ein Handy, ja, dann ist auf einmal ein relativ großer Aufschrei. Aber es ist, denke ich mal, auch sicherlich auch valide Punkte. Gibt es eigentlich schon eine Abschätzung, was man im Grunde eigentlich für den Schutz der Verbraucherdaten oder der Kundendaten an Regelungen trifft?
Ja, also das Thema Datenschutz ist auf jeden Fall sehr wichtig für das gesamte Projekt. Es gibt ja auch immer dieses Schlagwort Privacy by Design, das in dem Projekt immer wieder genutzt wird. Letztlich ist es ein technisches System. Es werden Informationen erzeugt und auch vorhanden sein. Wichtig ist, dass beim digitalen Euro vorgesehen ist, dass die nicht in einem System verfügbar sind. Das heißt, es ist nicht möglich, als Anbieter oder als Intermediär einer Leistung Rückschlüsse darauf zu ziehen, zu welcher Person jetzt gerade die Transaktionen durchgeführt werden. Was natürlich nicht möglich ist, ist, dass gar niemand weiß, welche Person jetzt hinter einer Zahlung steht, weil wir ja irgendwo auch die Identifikation des Kunden haben müssen. Das ist aber nichts anderes als das, was wir heute mit den Geschäftsbanken haben. Also wenn ich ein Girokonto bei einer deutschen Bank anlege, dann muss ich mit Personalausweis irgendwie mich legitimieren, dass ich das darf und identifizieren. Und das ist beim digitalen Euro dann genauso. Ich finde tatsächlich, also es ist wieder so ein typisch deutsches Thema, wir haben wahnsinnig viel Angst davor, was mit unseren Daten passiert. Ich glaube, das Thema Datenschutz ist beim digitalen Euro schon sehr ordentlich aufgesetzt, wird extrem berücksichtigt und man hat erkannt, dass Vertrauen eine ganz große und wichtige Sache ist, um den digitalen Euro letztlich erfolgreich zu machen.
Und wir sehen ja im Grunde auch, also ich denke auch alle großen US-amerikanischen Zahlungsdienstleister, sei das Visa, Mastercard, hatten jetzt auch schon mal mindestens einen größeren Hackerangriff gehabt, wo auch Kundendaten auch gestohlen wurden, ne? Also entweder Ransomware oder DDoS-Angriffe. Von daher ist es wahrscheinlich auch so eine Art Schein des Gesunden, ne? Weil wir haben ja mit dem, also das das heutige System stellt ja auch keinen hundertprozentigen Schutz dar.
Genau, also deswegen würde ich einfach nur nochmal sehr unterstreichen, das, was Mario gesagt hat, dass es gibt also Aussagen, die sagen, dass der digitale Euro zu einem mehr an gläsernem Bürger führen wird, als wir das bei heutigen Verfahren haben. Das muss man klar ablehnen. Ich würde fast sagen, vielleicht wird sogar ein bisschen sogar noch mehr Schutz. Und ich wiederhole jetzt einfach nur bestimmte, auch heute darf man schon im Bargeldbereich nicht durchaus Geldwäsche gründen. Ich glaube, wo ist die Grenze? 5.000 Euro oder sowas, ohne Nachweispflichten und so weiter. Also das haben wir heute alles schon.
Aber die Challenge ist ja auch, wenn wir jetzt nochmal über die Umsetzung kommen oder über die Umsetzung sprechen, die Challenge ist ja im Grunde ein maximal sicheres System aufzubauen und eine maximale Customer Experience oder User Experience zu schaffen. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren es gab ja schon einige Versuche, PayDirect, wie sie alle heißen, ne, von Deutschland, von Sparkassen, die Volksbanken, viele haben sich schon an solchen Lösungen auch schon versucht. Wir sehen es auch mit der Gesundheitskarte, ja, die glaube ich 2000 und war sogar vor 1997 von oder Schmidt eingeführt wurde oder angekündigt wurde. Jetzt haben wir 2025. So langsam kommt sie. Also es dauert irgendwie in Europa auch sehr lange oder zumindest auch in Deutschland sehr sehr lange digitale Prozesse, die sowohl hohe Anforderungen an Sicherheit und an User Experience gleichberechtigt zu haben, hier einzuführen. Wie ist denn so eure Sicht? Wird uns das gelingen?
Auch da, also erstmal, ja, ist ein absolut wichtiges Thema. Vielleicht bei einem neuen Produkt noch mal wichtiger als bei den bestehenden Produkten, weil man einfach die Kunden erstmal überzeugen muss. Und der Markt funktioniert nun mal nicht so, wir wollen souverän werden als Europa, sondern der Markt funktioniert so, dass Kunden das nutzen, was komfortabel ist. Und da gibt es immer diese Herausforderung, regulatorisch steht gegenüber dem Komfort. Ich denke, dass das ganz stark davon abhängt, wie letztlich vor allem die Finanzdienstleister und die Geschäftsbanken mit dem digitalen Euro umgehen und wie sie den in ihre Produkte und bestehenden Prozesse einbauen, beziehungsweise wie sie vielleicht auch die bestehenden oder den Moment nutzen, um die bestehenden Prozesse einmal neu zu bauen, noch kundenfreundlicher zu bauen. Das ist für Banken eine extrem große Chance, Kunden so an ihr Konto zu binden. Es ist aber auch eine extrem große Herausforderung, das zu tun. Es wird absolut notwendig sein, um den digitalen Euro erfolgreich zu machen. Und wir werden da auch unterschiedliche Ausprägungen sehen, je nach Akteur. Also es wird welche geben, die sich da sehr viel Mühe geben, die diese Potenziale nutzen. Und es wird auch Akteure geben, die das vielleicht weniger machen, weil sie es als Belastung sehen und dann dementsprechend weniger Nutzung auch von digitalen Euro erzeugen.
Das heißt, wenn wir jetzt mal über die Banken sprechen, also eine Retailbank kann sich jetzt im Grunde, ich bin kein Banker, ne, aber die kann sich jetzt im Grunde jetzt die Plattform vom digitalen Euro von der EZB ziehen, quasi als vielleicht so als Art Plattform als Service, ja, oder als zieht, also nutzen im Grunde die Plattform und baut dann darauf dann die individuelle Kundenschnittstelle auf, wie du gesagt hast, mit einer entsprechenden Experience, baut es in ihre Customer Journey ein, wie man es jeweils auch braucht mit seinen Kundengruppen, und dafür ist dann entsprechend für die ganze User Experience, auch Design der Customer Journey, dass es auch attraktiv ist für die Bankkunden, sind dann die Banken dann am Ende dann in der Umsetzung verantwortlich. Richtig?
In großen Teilen ja. Es wird natürlich auch so sein, dass wir irgendwie Drittanbieter haben, die beispielsweise einfach nur eine Wallet anbieten.
Oder zumindest die an der direkten Kundenstelle stehen. So sei es genau, ja. Kann aber auch ein Vorteil sein von dem Projekt, ne? Dass im Grunde jetzt nicht die EZB ist, ne? Die entsprechend sagt, wir designen es so, wie wir glauben, dass die Bankkunden oder die Geschäftskunden das gerne möchten, ne? Sondern im Grunde dann jeder einzelne Intermediär ist dafür selber innerhalb seines Bereichs verantwortlich, oder?
Absolut. Und das ist ja auch das Ziel, damit eben da Wettbewerb herrscht, damit sich die Intermediäre oder die Banken differenzieren können. Der eine macht das so, der andere so. Punkt.
Ja, Punkt, genau. Kommen wir mal kurz nochmal zum anderen Thema. Wir haben ja vorhin auch gesagt, oder Johannes, du hast es ja auch aufgeführt. Es ist ja ein europäisches Projekt, was auch maximale digitale Souveränität darstellen soll. Jetzt sind wir gerade auch, Mario hat gesagt, das Konzept steht. Wir sind gerade in den Ausschreibungen auch für die Umsetzung. Da sind ja auch sicherlich viele Dienstleister mit beteiligt, ja, und auch viele quasi Technologielieferanten. Heißt es entsprechend eigentlich in der Konsequenz, wenn wir ein rein europäisches souveränes Projekt machen wollen, US-amerikanische oder auch andere außereuropäische Technologieanbieter sind da nicht mit einbezogen oder eher nicht?
Also die EZB geht schon sehr in die Richtung, dass eben zum Beispiel bei diesen öffentlichen Ausschreibungen über die Infrastruktur nicht europäische, und das hatte dann zwei Komponenten, einmal der Sitz und aber auch die Kontrolle, also das heißt auch die Gesellschafter, die nicht in der EU sitzen, ich sag mal, Minimum große Schwierigkeiten haben, an dem Verfahren teilzunehmen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man da verfolgt, absolut.
Ja, das heißt aber wenn jetzt mal im Grunde jetzt eine, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt eine Google oder eine AWS jetzt in Deutschland eigene Rechenzentren aufbauen und sagen, oder sie haben jetzt zum Beispiel mit der Deutschen Telekom eine Datentreuhändervereinbarung, dann wäre es ja entsprechend ja dem folgen, was du sagst, ja wahrscheinlich ja ein Weg.
Das kommt drauf an. Also wenn man nachweisen könnte, dass damit keine, also dass die Kontrolle in Europa liegt und nicht nur dadurch, dass das Rechenzentrum da liegt, sondern auch die das Rechenzentrum, denen es gehört und die es am Ende kontrollieren, dann könnte das funktionieren.
Wenn aber nicht, so ist es ja nicht.
So ist es nicht, ja, genau. Also und das ist für diese Anbieter auch die Herausforderung
jetzt. Weil das wird natürlich dann schon spannend, ne? Also weil im Grunde, wenn man jetzt mal so, ich mal so den Markt mal anschaut, ne? Also im Grunde eine große Dominanz ist ja durch Microsoft, AWS und Google. Es wird dann sicherlich interessant werden, wie man dann so eine doch signifikante Plattform, wo ja auch extrem viele moderne Technologien notwendig sind, ne? wie man die im Grunde rein europäisch aufbauen möchte. Ne?
Absolut. Auf der anderen Seite ist es auch, also da gibt es natürlich...
Es geht ja, wir haben ja ganz viel Know-how hier,
ne? So ist ja nicht, ne? Aber wir haben da mit Sicherheit Nachholbedarf und das ist aber auf der anderen Seite, finde ich, dann auch eine Chance. Also hier einen Treiber zu haben, der dafür sorgt, dass für europäische, sei es jetzt deutsche, französische, welches Land auch immer, Anbieter hier eine Chance ist, sozusagen sich zu positionieren und damit ja auch das Know-how und die Fähigkeiten in dem Bereich auszubauen.
Ja, kommen wir nochmal vielleicht auf die Intermediäre. Wie bereiten Sie eigentlich, wenn wir jetzt mal über die Banken sprechen, als Intermediär. Wie ist denn so euer, ihr habt ja einen guten tiefen Einblick als PPI. Inwieweit beschäftigen sich die Banken eigentlich jetzt aktuell mit dem Thema schon? Also wie ist da eigentlich der Stand?
Deutlich vermehrt. Ich hatte ja vorhin mal gesagt, wir sind gerade noch in einer Art vorbereitenden Phase und so, genau. Ist es natürlich für die Banken auch. Also
die wissen nicht, was kommt.
Ja, sie wissen, in welche Richtung es geht, ja. Aber natürlich die finalen Anforderungen sind noch nicht da, die finalen Regeln sind noch nicht da. Deswegen kann auch keine Bank jetzt schon den digitalen Euro umsetzen und implementieren. Aber natürlich sind die Banken schon dabei, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, sie machen Auswirkungsanalysen, schauen sich an, wie die aktuellen Regeln sich darauf auswirken, was sie am Ende tun müssten, also welche Anforderungen und Veränderungen sie an ihren Systemen zukünftig durchführen müssen. Das heißt, was muss am Kernbanksystem angepasst werden, um eben die Verbindung zum digitalen Euro bei der EZB bedienen zu können? Was muss im Online-Banking angepasst werden? Was muss in den Applikationen der Endkunden angepasst werden? Und das aber alles eher im Sinne einer Auswirkungsanalyse. Was wir natürlich darüber hinaus merken, ist, dass sich auch viele schon damit beschäftigen, welche neuen Geschäftsmodelle könnten denn für mich als Bank hier interessant werden. Das sind vor allem die Innovationsabteilungen, die da schon sehr aktiv sind.
Wenn wir jetzt mal optimistisch antizipieren, dass jetzt es geht im Grunde jetzt in der Gesetzgebung Phase jetzt alles wie es geplant ist. Ja, wird sicherlich nochmal einige Abstimmungen auch geben, haben wir angenommen jetzt in anderthalb bis zwei Jahren. Steht im Grunde eigentlich, oder ist das Konzept beschlossen? Was empfiehlt ihr euren Kunden, also Banken, Finanzdienstleister, wie sie sich dann konkret darauf vorbereiten müssen, weil dann muss es ja auch schnell gehen. Ne? Also sowohl Prozess, was müssen Sie im Grunde prozessual tun, vielleicht auch technologisch, wenn wir auch sagen, Sie nutzen jetzt eine EZB-Plattform, dann hast du ja, ganz viele Änderungen in deiner Customer Journey, du musst ein neues Zahlungssystem auch einbetten. Also es gibt ja, das sind ja total viele Aspekte, vielleicht sogar auch, die gibt sicherlich auch Herausforderungen auch mit den etablierten Zahlungsdienstleistern. Ne? Also kann man vermuten, eine PayPal oder eine Visa oder Mastercard findest, bestimmt, gucken da auch sicherlich entsprechend drauf, ne? Weil ihnen ja da auch entsprechend Marktvolumen auch entgehen kann.
Ja, also ja, die schauen bestimmt auch darauf, ganz klar, aber die kennen es ja auch, im Wettbewerb zu stehen, das ist für die nichts Neues. Man muss vielleicht erstmal unterscheiden, also mit dem digitalen Euro kommt kein neuer Zahlungsverkehr, es wird nicht der bestehende Zahlungsverkehr ersetzt, sondern es ist eine Ergänzung zu dem, was da ist. Kommt
ein neuer Player auf den Markt, ne? Oder ein neues Produkt.
Oder ja, ein neues Zahlungsmittel. Ja. Und dementsprechend ist es nicht so, dass die Banken sich damit beschäftigen müssen, wie ersetzen wir das, was wir heute haben, sondern wie können wir unsere heutigen Systeme so verändern oder weiterentwickeln, dass sie den digitalen Euro bedienen können. Das heißt, wie kann ich mein Kernbanksystem dahingehend verändern, dass ich am Ende die Plattform der EZB bedienen kann. Das heißt, dass ich die eine oder vielleicht sind es auch mehrere Schnittstellen bedienen kann, die da entstehen. Wie muss ich meinen Kunden am Ende durch den digitalen Euro durchführen? Also das geht vom Onboarding hin zur Nutzung am Ende, zur Verwaltung des digitalen Euro. Also es ist dann wirklich, die sind alle Endpunkte betroffen, die Kunden mit einer Bank haben. Also vor allem in der heutigen Zeit Online-Banking und Applikation. Online-Banking zum Verwalten, Applikation auch zum Verwalten und aber darüber hinaus mit großem Fokus auf das Bezahlen selber.
Also im Grunde ist es eigentlich nur, also jetzt mal ganz einfach gesagt, ist es eigentlich dann nur eine neue Schnittstelle zu einem neuen Produkt. Ich glaube so.
Also vielleicht nicht ganz.
Ja.
Ich glaube, weil du fragst, was wir den Banken empfehlen, dass sie sich diese Frage, die Mario angesprochen hat, mal stellen und sagen, kann ich denn jetzt aus meiner bestehenden Infrastruktur was wiederverwenden? Also was meine ich damit, ohne in die Details zu gehen? Es wird ein bisschen anders laufen, wie wir das also in der ganzen Abwicklung in einer Bank, wie man das heute vom kontobasierten oder vom kartengestützten Zahlungsverkehr kennt. Das heißt aber noch nicht, dass ich jetzt unbedingt ein neues System bauen muss. So, ich könnte jetzt zum Beispiel mein bestehendes Zahlungsverkehrssystem nennen und sagen, naja, ich habe einfach einen anderen Nachrichtentyp jetzt, der digitale Euro, und das muss ich jetzt so ein bisschen anpassen. So, und das ist, empfiehlt sich, sich da zumindest jetzt mal grundsätzlich schon mal Gedanken zu machen, ohne eben die Details zu kennen. Und es empfiehlt sich auch, also ich sag mal, je größer die Bank oder die Bankengruppe, damit ja auch jetzt anzufangen mit diesen Vorüberlegungen, wenn ich eher eine kleine Bank bin, dann reicht es auch, wenn man damit nächstes Jahr oder wenn man jetzt erstmal abwartet, bis das Gesetz da ist. Aber die Großen tun das auch schon, und das ist auch empfehlenswert, ja, sich da rechtzeitig, weil bei denen die Komplexität natürlich auch sehr hoch ist,
ja,
dann später in der Umsetzung.
Seid ihr als PPI eigentlich schon in entsprechenden, nennst du mal, digitale Euro-Vorbereitungsprojekte irgendwie eingebunden? Also gibt es da schon etwas? Könnt ihr da vielleicht auch mal was vielleicht anonym erzählen so aus eurer Projektwelt?
Ja, wir haben schon Kunden, insbesondere bei den Vorstudien, unterstützt, wo es eben darum geht, zu prüfen, welche Auswirkungen hat der digitale Euro auf uns und unsere technische Infrastruktur, was müssen wir anpassen. Da natürlich. Und zum anderen natürlich ganz viel auch der Austausch, wie ich es vorhin mal kurz gesagt habe, mit den Innovationseinheiten der Banken, wo es darum geht, welche Geschäftsmodelle können für uns zukünftig noch interessant werden.
Kannst du da vielleicht mal, da würde ich ganz gerne mal ein bisschen tiefer mal eingehen, weil ich glaube, da können wir eine Podcast-Folge draus machen, ja, weil das interessiert mich natürlich schon, ja, wenn ihr sagt, Vorstudie und dann die Auswirkungen auf die Prozess- und IT-Landschaft, natürlich, finde ich natürlich ganz, 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 ganz spannend. Vielleicht kannst du mal so von den Dimensionen, was dann auch als Handlungsempfehlungen da auch rauskommen aus den Vorstudien.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wir haben für PPI jetzt unabhängig von einem Kunden mal eine Kostenanalyse gemacht über die verschiedenen Größen und Arten oder Ausgestaltungen der Banken, die wir so im Markt sehen, also von kleineren Banken bis zu größeren Banken, von Banken, die sehr viel selbst entwickeln und selbst auch aufbauen, zu Banken, die viel im Service haben. Und da haben wir schon einfach massive Unterschiede gesehen, wie groß die Auswirkungen budgetär für das Projekt sind. Das heißt, eine große Bank hat dann irgendwie ein Budgetvolumen von bis zu 200, 250 Millionen für die ganze Umsetzung, wenn man so grob kalkuliert. Bei einer kleineren Bank kommen wir eher auf 20 bis 30 Millionen. Das ist was in den Vorstellungen immer ein großes Thema ist.
Okay. Und damit ist dann also sowohl Prozess als auch IT.
Ja,
genau.
Ja. Verträge müssen ja angepasst werden, Kundenbedingungen, genau, die Frontends, wie wir sagen, also die Apps oder das Online-Banking, die Verarbeitung, also das, da kommt man schnell auf die Zahlen, die Mario genannt hat.
Ja. Und wirklich spannend ist ja auch noch dann auch der Punkt, weil das wird ja auch, wenn es dann auch von der EZB auch oder von Europa auch so mit dem Ziel auch vorgegeben ist, eine souveräne Lösung zu schaffen, muss natürlich auch dann auch der digitale Euro ja auch skalieren. Also nur das reine Angebot wird ja wahrscheinlich in der EZB auch zu wenig sein, sondern das, also er soll ja auch aufskalieren. So, wir haben ja auch, jetzt gibt ja auch, ich habe vorhin auch schon über die Versuche von anderen Instituten auch schon gesprochen, da auch eigene neue Zahlungssysteme auch aufzubauen. Wenn sie halt da sind und nicht genutzt werden,
so, wird's schwierig.
Sind's halt da und werden nicht genutzt. Ja. Weil da, das wird ja sicherlich auch nochmal auch ein Punkt sein, dass da auch relativ viel Marketingbudget und auch Digitalbudget auch reinfließen muss, um auch so ein Produkt einfach auch wirklich in die Breite zu skalieren. Weil nur, dass man es anschließt.
Also auf jeden Fall, und dann neben dem Marketing ja auch viel erklären. Also dann den Kunden später zu erklären, wie nutze ich es, was bedeutet das für mich und so weiter und so fort.
Ja. Also es zieht, glaube ich, schon ganz schön viele Aufgaben auch nach sich. Ne? Also
das, Absolut. Und wir hatten es ja vorhin mal kurz, der digitale Euro wird nicht initiiert, weil der Markt danach ruft, sondern er wird initiiert, um als strategisches Mittel der Politik und auch von uns, um Europa souveräner zu machen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass dadurch das Produkt nicht erfolgreich wird. Aber er hat einen ganz entscheidenden Vorteil. Der digitale Euro, so wie er heute gestaltet ist und gesetzlich verankert wird, wird eine Akzeptanzpflicht haben. Das heißt, Händler werden ihn akzeptieren müssen. Und dieses Henne-Ei-Problem, das wir bei ganz vielen anderen Zahlungsmitteln haben, die neu auf den Markt kommen, das ist dann zumindest mit auf einer Seite schon mal, ich will das nicht sagen gelöst, aber positiv abgedeckt. Und wenn man das dann hinbekommt, wirklich dem Kunden ein Produkt zu bieten, das auch einen Bedarf im Markt weckt, also das einen Komfort weckt, der vielleicht besser ist, als er bei den bestehenden Einbindungen von Zahlungsmitteln bei Banken ist, dann kann das auch erfolgreich werden und auch skalieren.
Da mal nachgefragt, weil ich mich da persönlich als Privatperson oft drüber ärgere, wenn Händler ihn akzeptieren müssen, heißt es dann im Grunde, dass dann wirklich jeder Händler, also angefangen vom Bäcker über den Friseur,
die ja heute noch keine Kartenzahlung anbieten müssen, oder eigentlich schon, aber es oft nicht machen, wissen wir, wird dann wirklich die mobile Bezahlung, das mobile Bezahlen wirklich Pflicht?
Also es soll Ausnahmen für kleinste Händler geben, aber ansonsten wird das Pflicht.
Wird sich dadurch eigentlich die Frage an dich, wird sich da auch etwas eigentlich an der Kundengruppe von Bankberatern oder also von IT-Beratungen für Banken auch verändern, ne? Also wenn du hast im Grunde das Thema, ihr seid ja stark auf dem Bereich Zahlungsverkehr aus Sicht der Banken und Zahlungsdienstleister oder Finanzdienstleister, wenn auch immer stärker jetzt auch durch das ganze Thema Digital Commerce, was ja auch die andere Seite, ja, sich mit dem Aufbau von dem Gegenpart beschäftigen muss. Ist es eigentlich für euch auch eine Zielgruppe, also quasi die handelnden Unternehmen, also die Industrieunternehmen und so weiter, die alle auch Digital Commerce Plattformen auch aufbauen? Ist das auch ein Thema, wo sich Unternehmen oder Beratungen wie die eure sich damit befassen?
Also wir konzentrieren uns ja auf Finanzdienstleister, also wobei wir dazu auch zählen eben alles, was es sozusagen im Einzelhandel gibt. Da ist ja sozusagen, gibt es ja auch im Handelsbereich einige, die eigene Banken haben oder eigene Finanzdienstleister. Aber am Ende, egal ob das jetzt für uns ist, für andere Beratungen, wird der digitale Euro für Berater, IT-Dienstleister, Anwälte, der wird zu einem riesigen Auftragsvolumen führen, weil das muss unterstützt werden. Und da sind wir dann auch wieder bei dem Punkt, was manche kritisieren, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass das nicht so eine Sogkraft entwickelt, dass man überhaupt keine Zeit mehr hat, irgendwas anderes noch zu machen. Ja. Aber das wird also ganz klar, ja, das wird zu vollen Auftragsbüchern bei allen Dienstleistern, die eben die vom digitalen betroffenen Unternehmen unterstützen, führen. Also ganz klar.
Ja. Sind wir mal gespannt, was die nächsten Jahre werden. Ja. Ich glaube, wenn man sich mal so die letzten 2,5 Jahre anschaut, ist ja auch so eine Art Sonderkonjunktur auch für die Branche auch gar nicht so schlecht. Vielleicht nochmal zum Abschluss, vielleicht nochmal von euch beiden nochmal so eure Perspektive. Wenn wir jetzt mal nehmen wir uns 2025, nehmen wir uns mal das Jahr 2030 mal vor. Was glaubt ihr, wieso die europäischen Zahlungssystemwelt dann aussieht? Gerne auch die These, digitale Euro Erfolg oder nicht Erfolg, oder machen wir alles nur noch mit Bitcoin oder so? Vielleicht mal, Mario, magst du mal anfangen?
Erstmal vielleicht, wie wir jetzt um den digitalen Euro stehen. Ich habe so ein Bild, ich will ja nicht immer von einem Datum ausgehen, dann geht's los. Ich sage, dieses Jahrzehnt werden wir ganz stark dafür nutzen, um umzusetzen. Im nächsten Jahrzehnt kann er im Markt aktiv sein, wirklich präsent werden. Das ist, finde ich, so ein bisschen eine zeitliche Richtung in Bezug auf den digitalen Euro. In Bezug auf den ganzen Markt, also auf Zahlungsmittel, wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, es ändert sich, oder die Marktanteile ändern sich nicht so rasant. Also es ist nicht so, dass wir heute einen anderen Markt hatten als vor 2 Jahren oder als vor 4 Jahren. Das heißt, da wird es Entwicklungen geben. Es werden natürlich kleinere Schemes Marktanteile verlieren, größere Schemes werden Marktanteile gewinnen. Aber grundsätzlich werden wir in 2030 nicht eine komplett andere Zahlungswelt haben, als wir sie heute haben.
Also, dem kann ich nur zustimmen. Vielleicht noch einen kleinen Blick in den anfangs angesprochenen kontobasierten Zahlungsverkehr. Ich glaube, der wird dann im Jahr 2030, was ja heute noch nicht vollumfänglich ist, so wie der Retail 24/7, 365 sein, das möglicherweise dann schon vielleicht nicht komplett weltweit, aber zumindest auch über verschiedene Regionen hinweg sein. Das werden wir 2030 auch sehen.
Okay, dann vielen, vielen Dank euch beide. Selten im Podcast über einen, wo wir quasi wirklich nur über ein Thema gesprochen haben. Ja. Also ich fand es total spannend, auch weil ich jetzt selber nicht aus der Bankenwelt komme, aber wenn man sich nochmal so vorstellt, was ihr alle auch jetzt hier wirklich in dem Gespräch auch gesagt habt, was da wirklich an Veränderungen in Richtung Technologien, auch in Richtung möglicherweise auch Geschäftsmodelle, ne, und auch der Technologielandschaft, wie gesagt, auch nochmal auf uns zukommen und auch was ich auch an der Beraterbranche dadurch auch verändern kann, in Richtung Sonderkonjunktur, ist ja heute noch nicht nur erstmal abschätzbar. Aber wenn man dem folgt, wird es, glaube ich, sicherlich in den nächsten Jahren, wenn dann das Ganze auch quasi nicht nur beschlussreif ist, sondern auch beschlossen ist, sicherlich sehr spannend sein. Ja? Und dann freue ich mich, wenn wir da vielleicht nochmal Kontrollfolge machen. Ne?
Auf jeden Fall. Als Follow-up. Also von daher, euch beiden vielen, vielen Dank.
Ganz und lieben Dank.
Ja, vielen Dank auch an dich.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Kann ich auch. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.